Guten Abend. Der US-Multimilliardär Elon Musk zieht sich nach einem Medienbericht als Berater von Präsident Trump zurück. Trump habe seinem innersten Beraterkreis bereits mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde. Das meldet das Magazin Politico. Es beruft sich auf Personen, die mit dem Fall vertraut sein sollen. Zentrale Aufgabe von Musk als Trump-Berater war es, harte Sparmaßnahmen bei US-Behörden umzusetzen. Tausende Mitarbeiter wurden bereits entlassen. In Potsdam soll es am 25. Mai einen Bürgerentscheid über die Abwahl von Oberbürgermeister Schubert geben. Die Stadtverordneten haben den Weg dafür am Abend mit der nötigen Zweidrittelmehrheit freigemacht. Sie kritisieren seit langem die Amtsführung des SPD-Politikers. Gegen Schubert hatte es außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen kostenloser VIP-Tickets gegeben. Es wurde gegen Geldauflagen eingestellt. Die Ringbahnstrecke im Berliner Westen bleibt mindestens noch gut 3 Wochen gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die marode Autobahnbrücke über den S-Bahn-Schienen soll demnach abgerissen und nicht, wie zunächst geplant, gestützt werden. Malte Döbert, RBB 24.
Abgerissen wird auch die im Streckenzug zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Spandauer Damm liegende Westendbrücke. Auch diese Arbeiten sollen bis zum 25. April weitgehend abgeschlossen sein. Danach sollen die Gleise für die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder in Betrieb genommen werden.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar mit tausenden Toten und Verletzten hat die Militärregierung eine 3-wöchige Waffenruhe ausgerufen. Dadurch solle die Hilfe für die Opfer erleichtert werden, hieß es. Unser Korrespondent für Myanmar, Maximilian Seib.
Es ist ein durchaus überraschender Schritt, den das Oberkommando des Militärs am Abend im Staatsfernsehen verkündet. In den vergangenen Tagen hatten bereits unterschiedliche Rebellengruppen erklärt, die Kämpfe ihrerseits vorerst einzustellen. Seitens der Militärjunta hieß es, die Rebellengruppen dürften keine Angriffe fahren, sich nicht organisieren oder ihr Territorium ausdehnen.
Berlin will 4 Menschen ausweisen, die im Herbst vergangenen Jahres das Präsidium der Freien Universität mit besetzt haben. Bei dem gewaltsamen Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen waren im Oktober FU-Mitarbeiter bedroht und Bürotechnik zerstört worden. Die Betroffenen kommen aus Irland, Polen und den USA. Sie klagen jetzt vor dem Berliner Verwaltungsgericht gegen die Ausweisung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend meist wolkenlos und trocken. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 16 Grad und in Frankfurt-Oder 17. Nachts verbreitet klar und niederschlagsfrei. Es kühlt sich ab auf 4 bis minus 1 Grad. Morgen von früh bis spät sonnig und trocken, dabei frühlingshaft mild mit 17 bis 21 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
Radio 3. Feature.
Fast jede 4. Person mit Migrationsgeschichte denkt zumindest hypothetisch übers Auswandern nach. Der Grund? Der Aufstieg der AfD. Das zeigt eine Kurzstudie vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung aus dem letzten Jahr. Huaida hat sogar schon konkrete Auswanderungspläne. Die Tochter zweier tunesischer Gastarbeiter will sich in Skandinavien ein neues Leben aufbauen. Huaidas Plan ist ehrgeizig. Noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 möchte sie im Ausland sein. Denn eine Politik mit zunehmendem Rechtsruck will sie nicht miterleben. Autorin Olivia Samnick hat Huaida in den 5 Monaten vor der Wahl begleitet. Ob sie es schafft, ihre Pläne zu verwirklichen, hören Sie jetzt in einer neuen Folge von Deep Doku.
Da ist dieses Bild vom gepackten Koffer. Nicht nur Huaida hat es im Kopf, wenn sie über ihre Zukunft nachdenkt. Auch der Berliner Rapper Upsilon spricht davon in seinem gleichnamigen Track. Immer wieder erlebt Huaida Situationen, da denkt sie: Ich muss meinen Koffer packen und gehen. Seit 2023 wird das immer konkreter. Denn Deutschland fühlt sich mit dem wachsenden Rechtsruck nicht mehr nach einem Zuhause für sie an.
Wenn die Blicke auf uns fallen, so wie Fäuste aus Metall.
Also ich habe gesagt, ich wandere aus, noch bevor Merz Kanzler wird. Und ich dachte, ich hätte noch ein Jahr. Und jetzt sind halt 9 Wahlen.
Wenn mir da die Sonne fällt, fragen wir uns, sollen wir gehen? Wenn mir da die Sonne fällt, fragen wir uns, sollen wir gehen?
Huayda ist Anfang 40. Ihr genaues Alter verrät sie lieber nicht. Ihr volles, dunkles, gelocktes Haar hat sie von ihrem Papa. Der kommt wie ihre Mama aus Tunesien. Huayda hat das, was man gemeinhin als sichtbaren Migrationshintergrund bezeichnet. Warum ich das hier erwähne? Weil es prägend für ihre Geschichte ist. Genauso prägend wie ihre Leidenschaften. Huayda hat Physik studiert, ist Musikerin, Performancekünstlerin und gerade auch Lehrerin an einer Schule in Berlin-Charlottenburg. Das ist aber eher ein Brotjob, zumindest so lange, bis sie ihren Traum vom Auswandern wahrmachen kann. Ich habe Huayda die 5 Monate vor der Bundestagswahl begleitet. Wenn wir uns nicht sehen, schickt sie mir Updates per Sprachnachricht. Hier gibt sie mir den Stand von Bewerbungen durch. Das ist ein wichtiger Faktor bei ihren Auswanderungsplänen.
Hallo, liebe Olivia. Also am Freitag hatte ich den geschrieben, weil ich dachte, vielleicht ist er im Spam gelandet oder so. Weil es hat alles jetzt so ewig gedauert.
Und das ist ein Problem, denn die Zeit wird knapp. Huaydas Ziel ist es nämlich, bis zur Bundestagswahl 2025 weg zu sein aus Deutschland. Die Neuwahlen machen es ihr dabei nicht leichter. Alles muss schneller gehen als gedacht. Schafft sie es, sich bis zu den Wahlen ein ganz neues Leben im Ausland aufzubauen?
In dein Koffer passt kein Leben. In dein Koffer passt nicht meine Welt. Ja, ja. In dein Koffer passt dein Pass. Doch nicht meine Haut in der Steck. Ja.
Dass Huayda Deutschland noch vor dem 23. Februar 2025 verlassen will, ist für sie klar. Ein Aufstieg der in Teilen gesichert rechtsextremen AfD auf Bundesebene will sie nicht miterleben. Genauso wenig wie den CDUler Friedrich Merz als Kanzler. Ein Mann, der unter anderem in Kauf genommen hat, seinen Migrationsantrag im Bundestag mit Stimmen der AfD durchzubringen. Nicht nur für Huayda ein Dammbruch. Und trotzdem, Huayda hat großen Respekt davor zu gehen.
Ich möchte nicht ohne Plan irgendwo hingehen. Also da, ich weiß nicht, da habe ich halt auch einfach irgendwie zu viel Schiss vor. Auch so gerade, ich bin halt keine 25 und habe halt ein Riesennetzwerk in Berlin und also auch international. Meine Freunde sind halt sehr verstreut auf der Welt, aber so komplett so from scratch. Und dann auch noch alleine als unverpartnerte Person traue ich mir das gerade irgendwie nicht komplett zu. Aber who knows, also vielleicht...
Huaydas Plan sieht deshalb so aus. Sie will nach Skandinavien, ihr Sehnsuchtsort, weil sie da Freundinnen hat und eine handfeste Idee, was sie machen könnte. Sie will an eine Uni. Gerade bewirbt sie sich auf einen PhD, also einen Doktor in Aarhus, Dänemark. Vor Jahren hat sie Physik studiert und ihr Diplom gemacht. Das hilft ihr jetzt. So ein PhD sichert sie nämlich ab. Zumindest für die nächsten 3 Jahre. Wie stellt sie sich ihr Leben in Skandinavien vor?
Also ich mag die Natur. Es ist halt einfach so alles ein bisschen ruhiger. Ich will es auch gar nicht so romantisieren. Also es gibt da mit Sicherheit auch irgendwie Rassismusprobleme und alles.
Aber, und das ist Huayda ganz wichtig, dort wäre ihr Fremdsein wenigstens selbstbestimmt. Anders als in Deutschland, wo sie von anderen zu Fremden gemacht wird.
Man ist immer fremd. Also man ist immer die fremde Person. Man ist immer die Person, die irgendwie noch einen anderen Background mitbringt. Gerade halt auch im Akademischen. Und das heißt, dieses Othern passiert einfach irgendwie on a daily basis gefühlt. Und für mich bedeutet das, in einem Land, wo ich groß geworden bin, was ich als meine Heimat sehe, also es ist ein wahnsinniger Schmerz, sich halt einfach jeden Tag aufs Neue halt irgendwie mit diesen Begründungen, warum man jetzt nicht, also halt alienated werden sollte, auseinanderzusetzen. Und dann denke ich so, okay, dann gehe ich halt lieber woanders hin und dann bin ich halt sowieso fremd. Aber da ist es mir egal, weil das ist ein anderes Gefühl für mich, weil ich bin ja dann eingewandert.
Huayda findet inzwischen Worte für das Unwohlsein und den Frust, die sie ihr Leben lang in Deutschland begleiten. Wenn sie zum Beispiel von Othering oder Alienating spricht, Da nutzt sie Fachbegriffe, die beschreiben, dass eine weiße Mehrheitsgesellschaft sie als migrantisch gelesene Frau in Deutschland als andersartig oder minderwertig darstellt und dabei rassistisch ausgrenzt. Deutschland verlassen, dem aufgeheizten politischen Klima hierzulande entkommen. Das ist etwas, wonach sich Huwaida sehnt. Eine Sehnsucht, die über die Jahre gewachsen ist und nicht von ungefähr kommt.
Ich habe mich jetzt einfach kurz mal ausgeklinkt aus Social Media und auch Nachrichten, weil ich es einfach nicht ertrage, wie gerade politisch in Deutschland über Migration gesprochen wird. Es ist so schlimm, dass ich im Bett liege und nicht aufstehen kann. Also es macht mich richtig depressiv und ich schaffe dann einfach nichts. Also die Dinge, halt, die ich machen möchte, und dann denke ich so, ja toll, halt irgendwie so, jetzt bist du halt irgendwie, kriegst du diesen scheiß Rassismus ab und dann bist du auch noch irgendwie so handlungsunfähig, weil diese Debatte gerade irgendwie so läuft, die völlig psycho ist. Und dann haben die ja erst recht gewonnen.
Wie Deutschland über Migration spricht, das lähmt Huwaida manchmal. Das zu erleben ist aber natürlich nicht neu für sie. Rechte Hetze, Springerstiefel. Damit muss Huwaida schon seit ihrer Kindheit in den 90ern klarkommen. Nach der Schule geht's für Huwaida oft in den Jugendtreff. Insomnia von Faithless oder Ray of Light von Madonna. Das sind zwei Tracks, an die sie sich gern zurückerinnert. Aber nicht alle Erinnerungen aus der Zeit sind schön. An der Stelle möchte ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Huwaida erzählt hier von einem rassistischen Übergriff, als sie noch klein war.
Also, ich bin ja in Wolfsburg groß geworden und da gab es halt auch Neonazis und wurden halt auch in Jugendtreffs mal so von so einer Gruppe Neonazis attackiert, wirklich so mit Baseballschlägern. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich jetzt so, keine Ahnung, so 12, 13, 14, irgendwie sowas. Und ich kann mich noch an das Geräusch erinnern von der Tür, weil es war halt in so einem Jugendtreff und es war viel aus Glas und uns wurde gesagt, draußen stehen die Neonazis, versteckt euch. Und ich bin dann halt noch so an der Tür vorbeigegangen und habe es dann hinter mir klirren gehört, weil jemand dann von draußen halt mit einem Baseballschläger die Tür eingehauen hat.
Huwaida ist die älteste Tochter einer Gastarbeiterfamilie. Ihr Papa kam vor 54 Jahren nach Wolfsburg als einer der ersten Tunesier, um im VW-Werk zu arbeiten. Wolfsburg und VW. Das sind Inbegriffe des westdeutschen Wirtschaftswunders. Und das heißt gleichzeitig, der Wohlstand kam zu großen Teilen auch von den vielen MigrantInnen, die als Gastarbeitende herkamen. Und Hass und Hetze, die gab es schon damals. Für Huwaida gehört all das zu ihrer Kindheit und Jugend. Die Neonazis, genauso wie die Besuche bei der Ausländerbehörde mit den Eltern, die Schule und der Jugendtreff. Nach dem Abi will sie schnell in die Großstadt, nach Hamburg. Sie will da Physik studieren, sich richtig ins naturwissenschaftliche Denken vertiefen. Aber leicht wird's ihr nicht gemacht.
Also ich habe im Endeffekt das Studium zu Hause gemacht, alleine, weil ich diese Vorlesungen mit diesen Profs einfach nicht mehr ausgehalten habe. Es war mega rassistisch, mega sexistisch. Ich war eine von, weiß nicht, 4 Frauen oder so, die einzige Frau of Color. Und die Profs waren halt viel älter und teilweise halt echt richtig ätzend. Und habe dann halt irgendwie beschlossen, ich mache einfach das Studium alleine und saß dann zu Hause, habe, glaube ich, jeden Tag geheult und habe das irgendwie dann durchgezogen und habe mir den Kram reingeprügelt.
Das Studium wird für Huwaida zur Enttäuschung. Sie merkt, sich bloß genug anstrengen, gut sein, das reicht in Deutschland nicht, um akzeptiert zu werden. Aber vielleicht ist es anderswo ja anders. Die Sehnsucht nach der Ferne wächst. Ich bin in Berlin-Mitte, auf dem Weg zu Huwaidas Studio.
Wegen Studio und so hast du ja die Adresse. Und ich habe jetzt immer noch nichts von Dänemark gehört, was bedeutet, so wie ich das verstehe, dass ich noch eine Runde weiter bin. Das heißt, dass jetzt wohl die Interviews, dass die Leute, die zu den Interviews eingeladen werden, angeschrieben werden.
Huaida hat die Hoffnung, dass sie ihrem Ziel bald ein Stückchen näher ist. Sicher ist aber noch nichts. Bei unserem nächsten Treffen ist die Wahl am 23. Februar ein gutes Stück näher gerückt. Bis dahin will Huaida ja eigentlich schon weg sein. In ihrem Studio gibt Huaida ihrem Musikalbum den letzten Schliff. Mit dabei ist Alicia Augustin, eine Freundin.
Hast du irgendwas vom neuen Album schon gehört oder ist es für dich dann auch komplett?
Ich habe es live gehört, aber ich habe es...
Besser!
Naja, ich würde es mir schon auch gerne mit Kopfhörern gerne anhören, weil ich glaube, dass da noch einige Nuancen sind, die man live nicht mitkriegt.
Ich schaue nur mal ganz kurz, ob ich das richtig
habe. Mit dem Thema Physik ist Huaida nach Hamburg erstmal durch. Obwohl es sie schon da in die Ferne zieht, verschlägt es sie 2007 erstmal ins gut 280 Kilometer entfernte Berlin.
Und eine Freundin von mir hatte in Berlin eine Wohnung und sie ist auch Sängerin und meinte, komm doch einfach hierher, wir singen und machen einfach Mucke, komm her.
Sie komponiert eigene Songs, steht auf Bühnen, sucht Kontakte und kommt in der Berliner Kulturszene an. Und so schließlich auch zum Theater. So lernt Huaida auch Alicia kennen. Inzwischen sind die beiden seit über 10 Jahren befreundet und fast genauso lang sprechen sie schon über das Thema Auswandern.
Wir haben ja oft über so die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gesprochen und wirklich die Frage, für die, die noch abhauen konnten, was waren denn eigentlich die Momente, wo sie diese Entscheidung getroffen haben und ab wann ist es dann zu spät?
Weil wir immer diesen Witz hatten, halt irgendwie, und wann ist es soweit? Ja, heute. Nein, noch nicht. Also, und dann irgendwann, wann war das letztes Jahr? Letztes Jahr dann irgendwann so, ich glaube heute.
Jetzt. Wir sind immer noch hier.
Galgenhumor unter Freundinnen, die diese Gedanken schon seit Jahren teilen. Die beiden verbindet das Kreative, das Politische und ihre Herkunft. Auch Alicia hat Wurzeln am Mittelmeer. Bei ihr ist es Spanien. Anfang 2024 wird aus ihrem Running Gag, wie sie sagen, dann aber plötzlich Realität.
Ich glaube, ich bin aufgestanden und habe irgendeine Nachricht gelesen. Also vielleicht war das sogar halt das mit den Pässen. Also dass halt irgendwie Menschen mit Migrationsgeschichte trotz deutschen Pass, dass darüber diskutiert wird, dass man denen den Pass wegnehmen kann und dass die abgeschoben werden. Oder es war der Moment, als diese ganze Geschichte rauskam mit Potsdam.
Das Medium Korrektiv berichtet damals von einem Treffen, bei dem die potenzielle Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland Thema ist. Mit dabei AfD-PolitikerInnen, Neonazis, Mitglieder von CDU und Werteunion sowie wohlhabende Sympathisanten der rechten Szene.
Und ich glaube, ich habe dann halt einfach nur so eine Nachricht geschrieben, halt so, ich glaube, jetzt ist es soweit. So einfach nur das halt irgendwie. Ja. Also ich hatte mir halt immer so vorgestellt, dass der Koffer halt schon gepackt ist und vor der Tür steht und es ist halt so, okay, jetzt gehen wir gemeinsam los.
Als dich diese Nachricht erreicht hat von Huaida, jetzt ist es soweit, was ging dir da durch den Kopf?
Ach, es hat mich gar nicht überrascht. Es wird ja einfach auch immer schlimmer. Also es ist ja nicht so, als wäre es bei dem Stand geblieben.
Alicia engagiert sich als Künstlerin und Performerin schon lange gegen Menschenfeindlichkeit und rechte Narrative. Sie ist Mitgründerin vom Kollektiv Talking Straight. Talking Straight ist auf der Bühne des Berliner Maxim-Gorki-Theaters bekannt geworden. Da setzte sich das Kollektiv zum Beispiel kritisch mit der deutschen Willkommenskultur und dem Thema Flucht auseinander. Huaida komponierte Musik zu den Stücken. Und daraus wird jetzt die Musik für ihr Album. Hier hört ihr zum Beispiel den Track Rave. Talking Straight ist für Huaida nicht nur Kunst, sondern ihre Schule, sagt sie. Im Kollektiv findet sie immer mehr zu sich selbst.
Ich habe das erste Mal Bücher gefunden oder bekommen von meinen Kollektivmembers, die Gefühle von mir abgebildet haben. Ich hatte diese Bücher nicht in meiner Jugend. Ich kannte diese Bücher nicht. Das heißt, Ich habe über das Kollektiv erst verstanden, warum ich mich in gewissen Situationen unwohl gefühlt habe oder warum ich Dinge so als weird und komisch wahrgenommen habe.
Huaida, Alicia und die anderen im Kollektiv lesen gemeinsam. Menschen mit unterschiedlichster Herkunftsgeschichte, mit unterschiedlichen Muttersprachen oder auch Abschlüssen. Gemeinsam entdecken sie zum Beispiel Michel Foucault, der Machtdynamiken diskutiert. Oder Silvia Federici, die in Caliban und die Hexe den weiblichen Körper auch im Kontext des Kolonialismus betrachtet. Diese Zeit prägt Huaida und auch ihr Album.
Witzigerweise heißt das Album Mediterranea und Mediterranea ist halt eine Female, also die weibliche Form halt irgendwie von mediterran sein, also auf Arabisch und wahrscheinlich auch auf Spanisch, oder? Und für mich hat das ganze Album ist halt wie so eine Reise. Also es fängt an halt irgendwie mit einem Track, der heißt Rave und hat auch, glaube ich, kaum was mit Rave, der Musikgenre zu tun, aber die Sounds erinnern daran. Und da kommt halt so meine Geschichte aus Wolfsburg, also eine VW-Stadt, Autos, halt irgendwie so Esplanade, halt irgendwie total so 90er-Mucke. Und das vermischt sich da halt irgendwie alles. Und dann die Geschichte von meinem Vater, wie er halt nach Deutschland gekommen ist. Es gibt einen Track, der hieß früher Hayatu, jetzt heißt er Baba, weil das der Spitzname von meinem Vater ist. Und da ist auch das Wort Baba halt drin.
Apropos Familie. Wie sieht das eigentlich die kleine Schwester Hela, dass Huaida das Land verlassen will? Und was denken die Eltern darüber, die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen und bis heute geblieben sind? Dass Huaida wirklich wegzieht, wird nämlich immer wahrscheinlicher. Noch im Dezember erreicht mich eine weitere Nachricht von ihr. Sie lag richtig mit ihrem Bauchgefühl.
Hallo Olivia, good news. Ich bin eine Runde weitergekommen. Der nächste Termin, beziehungsweise die nächste Runde wird Ende Dezember announced. Aber immerhin, also ich war sehr glücklich.
Nur noch eine Runde. Dann ist klar, ob der PhD-Platz in Dänemark Realität wird. Wenn alles gut geht, dann stehen also bald Abschiedsgespräche an. Ihrer Schwester Hela steht Huaida besonders nah. Sie wohnt mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Hamburg. Und da will Hela auch bleiben, ganz anders als Huaida. Gemeinsam besuchen wir Hela in ihrer Wohnung im Hamburger Osten. In ihrem Wohnzimmer steht ein großes, helles Sofa vor einer Fensterfront. Auf der Fensterbank stehen Bilder von Helas Kindern. Es gibt Franzbrötchen und Tee.
Und ich bin gerade gegangen, genau. Und dann bist du gekommen. Genau. Ja, also ich bin halt vor 17 Jahren nach Berlin gezogen und sie ist vor 17 Jahren hierher gezogen.
Genau.
Also wir haben uns wirklich so gerade verpasst. Ich glaube, ich bin im Oktober oder so.
Und ich im Februar 2008. Sie ist 2007 nach Berlin und ich 2008 im Februar. Ich bin damals in Wolfsburg aufs Gymnasium gegangen und habe wegen einem Punkt mein Abi damals nicht bekommen und war total frustriert und habe dann einfach meine vier Sachen gepackt und bin dann einfach nach Hamburg gezogen. Hab dann, ich war ein bisschen lost am Anfang. Also ich wollte eigentlich Reiseverkehrskauffrau immer werden und bin dann in die Ausbildung gegangen als Personaldienstleistungskauffrau.
Hela sagt, sie setzt mehr auf Sicherheit als ihre ältere Schwester.
Ich bin halt eher diejenige, die halt, ich muss wissen, was morgen ist. Weil ich einfach mich so durchgekämpft habe in Hamburg.
Huaida ist mit ihrer Musik und der Berliner Theaterszene eher der Freigeist in der Familie.
Ich war früher halt eher so die große Schwester und dann bin ich ja abgehauen. Und vor allem seitdem Hela halt Familie hat, hat sich so das so ein bisschen verdreht. Also ich bin so diejenige, die halt irgendwie immer wieder neue Projekte anfängt.
Helas Familie, das sind nicht nur ihre Kinder. Sie ist auch verheiratet mit einem Mann, der aus Tunesien kommt, genauso wie ihre Eltern.
Mein Mann ist vor 8 Jahren nach Deutschland gekommen und sprach kein Wort Deutsch, sag ich mal. Ich habe ihn dann halt an die Hand genommen und er hat sehr viele Sachen geschafft, alle Deutschkurse. Auch seine Firma hat das dann gemerkt, dass er willig ist, die deutsche Sprache schnell zu sprechen. Führerschein nochmal gemacht. Dann hat er die Ausbildung gemacht zum Pflegefachmann. Hat das mit einer sehr guten Note auch abgeschlossen.
Die beiden haben sich ein gemeinsames Leben aufgebaut. Eine Tochter kommt bald in die Schule, die andere ist im Kita-Alter. Und die Wohnung ist frisch bezogen. Huaida kommt gerne zu Besuch. Ihre Nichten bitten sie dann immer, dass sie ihnen eine typische Huaida-Frisur macht. Heißt, Haare hochstecken zu einem Dutt. Das nicht mehr in 1,5 Stunden Bahnfahrt von Berlin nach Hamburg ausmachen zu können, beschäftigt Huaida.
Natürlich denke ich da halt auch drüber nach, weil die Kleinen sind ja auch hier und ich bin ja die Tante. Und ja, also es ist natürlich auch, ne, so traurig, die dann nicht so oft zu sehen. Aber gleichzeitig denke ich so, okay, nach Hamburg setze ich mich auch in Zug. Und das wird schon. Also mein Freundeskreis ist ja auch irgendwie auf der Welt verteilt und ich fahre die ja auch immer besuchen. Also wir haben ja auch darüber gesprochen.
Aber Huaida würde nicht nur ihre Schwester und deren Familie zurücklassen, sondern auch ihre Eltern, die hart gearbeitet haben, um ihren Kindern ein gutes Leben in Deutschland zu ermöglichen.
Das Einzige, was meine Mutter halt immer sagt, und das schon seit Jahren, die weiß ja, dass ich auch immer wieder so unglücklich war oder auch das Studium halt so super hart war oder überhaupt halt irgendwie Fuß zu fassen nicht so easy ist, dass sie immer sagt, dann geh doch. Oder so Dinge wie, weißt du, damals sind wir hergekommen, wir wussten, Deutschland ist ein Land, wo man Geld verdienen kann. Es ist kein Land, wo man lebt.
Die Mutter versteht ihren Wunsch. Aber wie ist das mit Hela, die so verwurzelt in Deutschland ist?
Ich würde sagen, es ist das Beste für sie eigentlich. Weil ich selber merke, also ich persönlich, ich bin ja mehr Eingedeutschter als meine Schwester.
Was Hela damit meint, sie ist angepasster. Anders als ihre Schwester könnte man sie mit ihrem hellen Teint und den glatten, helleren Haaren außerdem für eine Deutsche ohne Migrationsgeschichte halten.
Ich habe Rassismus an mir persönlich nie mitbekommen. Huaida hat immer gesagt, du kriegst es nicht mit, aber es passiert.
Es ist aber nicht so, dass Hela Huaidas Wunsch nicht verstehen kann.
Und ich muss sagen, ich fühle mich selber nicht mehr wohl in Deutschland. Es gibt nur einen Grund, warum ich in Deutschland bleibe. Ja, jetzt geht meine große Tochter Alia ab Sommer in die Schule. Ich möchte sie da wieder nicht rausreißen. Aber es gibt Familien, die wirklich ihre Kinder rausreißen, weil sie sagen, Deutschland ist einfach nicht mehr attraktiv und wir können hier einfach nicht mehr leben. Der Hauptgrund eigentlich, warum ich in Deutschland bleiben muss, sind meine Eltern.
Die Schwestern haben sich darauf verständigt, dass eine von ihnen nach den alternden Eltern sehen muss. In Rufnähe bleiben, sozusagen.
Wenn es um organisatorische Sachen geht, also um Papierkram etc., bin ich so immer die Erstperson, die alles macht. Und ich mache es auch gerne. Und ich fühle mich so in der Verantwortung, einfach da zu sein, solange meine Eltern leben. Und genau, und das dann halt. Ja, das ist dann halt meine Begründung, warum ich in Deutschland bleiben muss.
Und diese Rolle nach den Eltern, also das bürokratische Machen, kommt eher so dir zu. Also wie sprecht ihr so darüber?
Nee, ich denke, also ich habe das halt als Kind gemacht. Und zwar sehr lange. Und habe da so ganz egoistisch jetzt gesagt, meinen Teil dazu beigetragen. Und das ist ihre Entscheidung. Also so ist es halt einfach ihre Entscheidung. Genauso wie es halt auch die Entscheidung meiner Eltern ist, in Deutschland zu bleiben. Weil die haben ja auch oft darüber nachgedacht, nach Tunesien zu gehen.
Huaidas und Helas Eltern haben sich ihr Leben hier in Deutschland eingerichtet. Auch mit Hilfe ihrer Kinder. Aufs Amt gehen, für die Eltern übersetzen, das war früher Huaidas Rolle. Jetzt kümmert sich vor allem Hela. Und trotzdem, auch Hela spürt ein Unbehagen, wenn sie an ihre Zukunft in Deutschland denkt.
Hela, wann wäre es in deinen Augen Zeit zu gehen mit der Familie?
Wenn die AfD gewinnt. ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was im Februar passiert. Also ich weiß es nicht. Es ist beängstigend.
Das macht Hela nachdenklich. Tunesien, das wäre das Land, das für sie ein rettender Hafen sein könnte. Die Kinder blühen in den Ferien dort immer auf. Ihr Mann hat Familie dort. Es gibt eine liebevolle Oma, die sich kümmert. Aber konkrete Pläne hat Hela nicht. Hier übernimmt Huaida.
Und ich meine, ich mache mir dann halt auch Gedanken, okay, die, wenn ihr bleibt, was bedeutet das dann halt auch in letzter Instanz? Also vielleicht bin ich ja dann diejenige, die dann halt irgendwie einen Ort schafft, wo ich dann auch andere, also die den Rest der Familie dann dazu hole irgendwann. Das sind auch so Gedanken, die ich habe.
Wir verabschieden uns von Hela. Es geht zurück nach Berlin. Ich merke, Huaida scheut die schwierigen Gespräche mit ihrer Familie nicht. Bleibt aber noch die Frage, klappt es mit der PhD-Zusage? Und das noch vor dem 23. Februar? Und wie sieht das ihr Netzwerk in Berlin?
Tschüss! Vielen Dank!
Zurück in Huaidas Studio. Wenn sie darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen, dann sprechen Huaida und ihre Freundin Alicia auch darüber, was das mit ihren Freundschaften machen würde.
Wir sind ja alle irgendwie, ganz viele sind ja hier Zugezogene oder nach Berlin gezogen. Und wir haben uns hier ja schon auch neue Netzwerke gebaut und fast schon so familiäre Konstellationen, nachbarschaftlich familiäre Konstellationen aufgebaut, die ja auch gerade in solchen Momenten wahnsinnig wichtig sind. So. Und das ist total schwierig, weil auf einer emotionalen Ebene, wir können wahrscheinlich nicht alle zum gleichen Ort weg.
Außer, weil das ist dann auch immer so meine Idee, ich weiß nicht, wie wir das finanzieren, aber das ist halt zweitrangig. Ich habe halt immer wieder gesagt, so lass uns irgendwie zumindest ein Sommerhaus irgendwo haben, also irgendwas, wo man vielleicht nicht die ganze Zeit da ist, aber zumindest so ein Ort, der uns halt irgendwie noch weiterhin verbindet. Und wo das ist, weiß ich jetzt nicht. Also wir haben über Schweden nachgedacht oder halt auch Spanien oder halt irgendwie so Orte, wo man einfach irgendwie immer wieder zurückgehen kann, um diese Verbindung dann halt aufrechtzuerhalten. Also für mich funktionieren die Verbindungen halt auch über Distanz. Und klar, also man kann dann nicht mal eben so kurz Kaffee trinken gehen oder sowas. Aber ich sehe das ja halt auch irgendwie schon, wie gesagt, mit meinen Freundinnen jetzt halt auch irgendwie in Norwegen oder in Portugal oder so. Wir checken ein halt irgendwie so die ganze Zeit. Wir machen mal einen Zoom-Call. Oder ich gehe die besuchen. Also sowas passiert dann halt auch ganz oft. Klar muss man dann die Kohle halt irgendwie herholen, mit der man dann halt irgendwie reist. Aber zumindest hat man dann einen Ort, wo man halt irgendwie nichts zahlt, weil man halt seine Freunde besucht.
Genau, und gleichzeitig halt zurück aufs Privileg. Ne? Das bedeutet aber, dass man sich Reisen leisten kann, dass man sich leisten kann, irgendwo ein Sommerhaus sich zu teilen und so weiter. Also das ist eben alles trotzdem nur möglich in einem bestimmten Rahmen, wo auf irgendeine Art eine finanzielle Basis dafür da ist. So.
Ihre Erfahrungen mit Rassismus, mit Diskriminierung in ihrer Kindheit und im Studium, ihr Dagegenhalten mit ihrem Kollektiv in Berlin, die aufgeheizte politische Stimmung im Land. All das hat Huaida an diesen Punkt geführt, jetzt zu sagen, ich will gehen. Aber ob es auch dazu kommt, das hängt an der Promotionsbewerbung in Dänemark. Nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl ploppt auf meinem Handy wieder eine Sprachnachricht von Huaida auf.
Hallo liebe Olivia, also ich habe jetzt endlich mal was gehört und ich bin leider raus.
Huaida hat den Promotionsplatz nicht bekommen. Ihr Traum, sich auf diese Weise ein neues Leben in Dänemark aufzubauen, ist damit erstmal geplatzt.
Aber ich habe eine ganz, 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 ganz liebe E-Mail gekriegt, also sehr persönliche E-Mail, krass gutes Feedback und halt auch irgendwie nochmal so ein Ansporn, dass ich mich jetzt nochmal bewerben soll. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz happy, aber Februar wird's halt nicht, das heißt irgendwie, ich muss weiter in Deutschland verharren, aber ich komme noch weg. Also ich hab jetzt wirklich ein gutes Gefühl und weiß jetzt, was ich zu tun habe und so.
Am Abend der Wahlen, als klar ist, dass die AfD mit gut 21% der Stimmen zur zweitstärksten Partei in Deutschland und Merz wahrscheinlich Kanzler wird, schreibt sie mir dann nochmal. War zu erwarten. Tut trotzdem weh. Ihre Zuversicht verliert Huaida trotzdem nicht. Sie will einen Weg finden, dauerhaft ins Ausland zu gehen. Wenn nicht Skandinavien, dann vielleicht Portugal. Ihr fällt schon was ein.
Fast jede vierte Person mit Migrationsgeschichte denkt zumindest hypothetisch übers Auswandern nach. Der Grund? Der Aufstieg der AfD. Das zeigt eine Kurzstudie vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung aus dem letzten Jahr. Huaida hat sogar schon konkrete Auswanderungspläne. Die Tochter zweier tunesischer Gastarbeiter will sich in Skandinavien ein neues Leben aufbauen. Huaidas Plan ist ehrgeizig. Noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 möchte sie im Ausland sein. Denn eine Politik mit zunehmendem Rechtsruck will sie nicht miterleben. Autorin Olivia Samnick hat Huaida in den 5 Monaten vor der Wahl begleitet. Ob sie es schafft, ihre Pläne zu verwirklichen, hören Sie jetzt in einer neuen Folge von Deep Doku. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Max liebt die Tochter des Erbförsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Der US-Multimilliardär Elon Musk zieht sich nach einem Medienbericht als Berater von Präsident Trump zurück. Trump habe seinem innersten Beraterkreis bereits mitgeteilt, dass Musk in den kommenden Wochen ausscheiden werde. Das meldet das Magazin Politico. Es beruft sich auf Personen, die mit dem Fall vertraut sein sollen. Eine Sprecherin von Trump erklärte inzwischen, Musk werde so lange bleiben, bis sein Job erledigt sei. Seine zentrale Aufgabe ist es, harte Sparmaßnahmen bei US-Behörden umzusetzen. Tausende Mitarbeiter wurden bereits entlassen. In Potsdam soll es am 25. Mai einen Bürgerentscheid über die Abwahl von Oberbürgermeister Schubert geben. Die Stadtverordneten haben den Weg dafür am Abend mit der nötigen Zweidrittelmehrheit freigemacht. Sie kritisieren seit langem die Amtsführung des SPD-Politikers. Gegen Schubert hatte es außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen kostenloser VIP-Tickets gegeben. Die Ringbahnstrecke im Berliner Westen bleibt mindestens noch gut 3 Wochen gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die marode Autobahnbrücke über den S-Bahn-Schienen soll demnach abgerissen und nicht, wie zunächst geplant, gestützt werden. Malte Döbert, RBB 24.
Abgerissen wird auch die im Streckenzug zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Spandauer Damm liegende Westendbrücke. Auch diese Arbeiten sollen bis zum 25. April weitgehend abgeschlossen sein. Danach sollen die Gleise für die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder in Betrieb genommen werden.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar mit tausenden Toten und Verletzten hat die Militärregierung eine 3-wöchige Waffenruhe ausgerufen. Dadurch solle die Hilfe für die Opfer erleichtert werden, hieß es. Unser Korrespondent für Myanmar, Maximilian Seib.
Es ist ein durchaus überraschender Schritt, den das Oberkommando des Militärs am Abend im Staatsfernsehen verkündet. In den vergangenen Tagen hatten bereits unterschiedliche Rebellengruppen erklärt, die Kämpfe ihrerseits vorerst einzustellen. Seitens der Militärjunta hieß es, die Rebellengruppen dürften keine Angriffe fahren, sich nicht organisieren oder ihr Territorium ausdehnen.
Israel will seine Angriffe im Gazastreifen noch ausweiten. Verteidigungsminister Katz rief die Bewohner des Palästinensergebietes auf, die Hamas zu beseitigen. Nur so könne der Krieg enden. Aus Tel Aviv, Marc Dugge.
Demnach will Israel große Gebiete im Gazastreifen militärisch besetzen und sie zu israelischen Sicherheitsgebieten.